Du hast uns schon ein bisschen verraten, worüber wir reden möchten. Als ich dich gebeten habe, hast du einen Titel für unser Gespräch. Kam von dir der Vorschlag, wenn die Stimme nicht mehr singt, meine Reise zum Herzen Gottes. Na, wollen wir drüber sprechen. Wenn für einen Songwriter und für einen Liedermacher die Stimme irgendwie weg ist, ist das ja schon irgendwie ein dramatischer Einbruch. Aber wir wollen ein bisschen vorher anfangen. So in deinem Leben, um dich auch ein bisschen kennenzulernen als Mensch. Und als ich so nachgedacht habe, wir haben uns ja auch schon in Israel letztes Jahr ein bisschen näher kennengelernt. Als ich so über deine Geschichte so ein bisschen nachgedacht habe, habe ich gedacht, du hast eine Kindheit gehabt, für die manche aus unserem Saal dich vielleicht sogar beneiden würden. Vor ein paar Jahren ist ein Buch erschienen, das hieß Dschungelkind. Das ist eine Geschichte aus Papua-Neuguinea. Und ich frage dich einfach mal so direkt, warst du ein Dschungelkind?
Also ich war nicht das Dschungelkind, aber ich war auch ein Dschungelkind, tatsächlich.
Ja. Also so halbnackt durch den Urwald?
Naja, also meine Eltern waren europäisch geprägt, ich hatte schon eine Hose an. Ja, aber sonst schon, ja.
Okay, also das heißt, ihr wart nicht in Papua-Neuguinea weniger in der Stadt, sondern ihr wart schon so richtig irgendwo im Urwald.
Absolut im Busch. Also ich wurde gewissermaßen im Rhythmus der Wellen geboren, so sage ich es immer. Und tatsächlich das Krankenhaus, in dem meine Eltern mich auf die Welt brachten, stand wirklich direkt an einem der schönsten Strände. Also man hat vom Kreissaal die Brandung gehört tatsächlich. Und ja, verbrachte da die ersten 11 Jahre meines Lebens und es war sehr prägend.
In welchem Kontext seid ihr dort gewesen? Was waren deine Eltern?
Vielleicht ist die Liebenzeller Mission bekannt. Ich bin gewissermaßen aus der Liebenzeller Mission heraus entstanden, so sage ich immer. Und ja, meine Eltern waren Missionare, Entwicklungshilfer, je nachdem wie man sieht. Also es war einfach eine ganzheitliche, ein ganzheitlicher Einsatz von der Mission, auch die Menschen dort einfach einen gesundheitlichen Aspekt zu helfen, ernährungsmäßig zu helfen und vor allem dann auch natürlich mit dem Evangelium zu erreichen.
Ich habe noch mal so ein bisschen nachgedacht über deine Geschichte, auch so ein bisschen über meine Geschichte. Es ist so witzig, was einem da alles so einfällt. Als ich so vielleicht 10, 11 war, habe ich 2 Bücher gelesen, wieder mal Bücher, von Don Richardson. Das eine hieß Herren der Erde. Und das andere hieß Friedenskind, auch aus Papua-Neuguinea. Was mich dort so beeindruckt hat, das waren Geschichten über Kannibalen, über ganz wilde Bräuche und so. Und in der Zeit, wo ich diese Bücher gelesen habe, warst du als Dschungelkind dort. Das hat mich irgendwie nochmal beflügelt, diese Idee. Hattet ihr Kontakt mit Kannibalismus? War das irgendwie ein Thema in eurer Gegend damals?
Also ich tatsächlich nicht, aber mein Vater und meine Eltern waren ja insgesamt 25 Jahre in dem Land. Mein Vater durfte an einer der letzten Expeditionen teilnehmen, die ein unerreichtes Volk entdeckt hat. Also da wurde dann halt so ein Hubschrauber gechartert und man ist dahin geflogen. Jetzt könnte manche sagen, wie schlimm, lass doch die Menschen in Frieden. Alle Völker, die man dann im Nachhinein befragt hat, was war besser? Sie haben alle gesagt, es war besser, dass ihr uns entdeckt habt und entwickelt habt. Schon auch aus medizinischer Sicht war hier viel, viel im Argen. Und mein Vater ist dahin geflogen und es war wirklich das letzte unentdeckte Volk in Neuguinea. Das war, ich war so 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre tatsächlich. Und die hatten einfach noch aus Stammesfäden heraus diesen Brauch, ihre Feinde auch mal zu vernaschen. Wow. Aber es hat dann auch aufgehört. Mein Vater kam wieder.
Gut. In den letzten 20 Jahren ungefähr hat sich so in der Soziologie der Begriff Third Culture Kid eingebürgert, also ein Kind der dritten Kultur. Weiß nicht, kann man schlecht übersetzen, wird deshalb auch gar nicht übersetzt. Ich habe immer gedacht, warum Third? Es sind doch 2 Kulturen. Deine Eltern sind deutsch, das war die neuguineische Kultur. Aber die Idee dahinter ist die, du hast eine Prägung mitbekommen, die deutsch ist. Du hast eine Prägung mitbekommen durch Freunde und so weiter, die ist neuguineisch. Und daraus entsteht aber auch was Drittes. Da entsteht so eine Mischung, da entsteht so was dich dann auch ausmacht. Und es sind so Elemente aus beiden, die dann zu was Dritten werden. Und kannst du uns so ein bisschen erzählen, was hat dich so geprägt, was hat dich im Positiven, vielleicht auch im Negativen an der dortigen Kultur angezogen? Was würdest du sagen, ist dort wertvoll? Was hat dich eher erschreckt? Kannst du ein bisschen was erzählen davon?
Sehr gerne, Christoph. Das hast du gut ausgedrückt. Also ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Interessant. Wusste ich jetzt auch nicht so genau. Also ich wusste schon, dass ich ein Third Culture Kid bin, aber was damit so zusammenhängt. Also, was war toll? Also sicherlich, ich habe einen weiten Horizont mitbekommen. Das heißt, man war von Kind an mit Missionaren aus Neuseeland, Australien, Amerika und natürlich den Einheimischen zusammen. Das heißt, man hat ständig jemand anders gehabt, auf den man sich neu einstellen musste. Vielleicht bin ich deshalb auch dann später in den Vertrieb gegangen, weil da musste man dann auch immer wieder verschiedene Menschen handeln.
Handeln oder handeln? Nein, Entschuldigung.
Das war eine tolle Zeit als Kind, unbegrenztes Spielfeld. Man konnte sein Baumhaus in jedes Baum bauen. Man musste nirgends keinen Nachbarn fragen. Man ist von Felsklippen in den Fluss gesprungen, manchmal auch nackig. Und man hat geangelt. Es war grenzenlos. Man hat Lagerfeuer gemacht, man hat Eidechsen gegrillt. Aber sicherlich bei all dem Positiven und Negativen war vielleicht ein Punkt schon durchaus auch schwer, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, sondern die Schulsituation in Neuguinea ist ja nicht so, dass gerade ums Eck irgendwie eine Grundschule ist, sondern ich wurde die erste Zeit von meiner Mutter unterrichtet, Homeschooling nennt man das dann, und irgendwann wurde es ihr dann zu viel, dann hat sie mich auf ein Internat geschickt. Nein, Spaß beiseite, es war einfach dran, in ein Internat zu gehen, und da war ich dann 2 Jahre. Und das war natürlich nicht so schön. Das Internat an sich war schön, aber diese Trennungszeit, ich kann mich, wenn da vielleicht noch Zeit ist, an eine Szene erinnern. Sonntagabends durften wir immer mit den Eltern telefonieren, aber es war einfach so weit weg von zu Hause, man konnte nicht kurz hinlaufen. Man ist mit einer kleinen, einmotorigen Cessna 3 Stunden geflogen und da waren wir so ein halbes Jahr etwa dann in der Schule. Also, sonntagabends durften alle telefonieren, wir waren so 30 Kids in dem Internat, englisch, deutschsprachig. So, und eine Telefonzelle. Da standen dann die 30 Kids in einer Reihe vor dem Telefonhäuschen. Jeder hatte 10 Minuten. Das wurde gestoppt, auch vom Internatsleiter. Folgende Situation. Kinder sind freudestrahlend reingegangen und heulend raus. Ja, das war so die Situation. Ne? Das war einfach die Realität. Und dann ist man wieder in die Woche gestartet und hat dann wieder sich über die Woche gerettet. Das war natürlich für manche Kinder auch schwer. Für mich war es auch schwer, tatsächlich.
Missionarskind. In den letzten Jahren haben sich die Missionsgesellschaften sehr, sehr viel Mühe gemacht, zu investieren in diesen Re-Entry, also in diese Rückkehr nach Deutschland. Weil wenn man jahrelang, jahrzehntelang vielleicht in so einer Kultur gelebt hat, dann ist es Eintreten hier wieder in westeuropäische Verhältnisse ja auch ein brutaler Schock. Und da muss man auch darauf vorbereitet werden. Es ist eben nicht so, als ob man wieder heimkommt und es ist alles so, wie es war, als man ausgereist ist. Die Welt ist schneller geworden, hat sich total verändert. Und viele erleben da auch sowas wie eine Entwurzelung. Wie hast du deinen Re-Entry, um das mal so zu sagen, erlebt? Seid ihr darauf vorbereitet worden? Was hat es mit dir gemacht, dann nach Deutschland zu kommen?
Es gab keine Vorbereitung, wir sind einfach von 0 auf 100 gestartet. Also ich kam von einer Klasse mit 4 Leuten in eine Klasse mit 30 Leuten, musste mich durchkämpfen. Ich habe zum ersten Mal so bewusst richtig Schnee wahrgenommen, bin Schlitten gefahren. Ich weiß noch genau, meine Oma ging mit mir zum Bäcker und ich habe zum ersten Mal Mohrenköpfe gesehen. Ich habe noch nie einen Mohrenkopf gesehen. Ja. Und ich bin dann auch ein bisschen auseinandergegangen, muss ich zugeben. Mittlerweile hat sich's wieder eingependelt. Süßigkeiten war natürlich eine Riesenentdeckung. Bisher hat man sich eher gesund ernährt und dann kamen die Süßigkeiten. Re-Entry, ja, also ich kam schon irgendwie rein. Natürlich war es hart. Die schulischen Leistungen sind am Anfang erstmal runter und dann hat sich's wieder eingependelt. Aber ja, es ging.
Okay. Ja, und du bist dann hier, da hast deine Jugend verlebt, hast eine Ausbildung gemacht und so. Das machen wir jetzt mal ein bisschen so einen Zeitraffer.
Im Grunde ist es wie bei jedem, man wächst halt heran. Ne?
Genau, man wächst heran. Das wäre auch ganz spannend. Jedes Leben ist spannend, aber da müssen wir einfach einen Zeitraffer ein bisschen einschalten. Und du bist dann so gelandet, sage ich mal, habe ich mir notiert, in dem vielbeschäftigten frommen Leben. Im vielbeschäftigten frommen Leben eines sensiblen und hochtalentierten Musikers Familienmenschen, Arbeitsmenschen, ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Gemeinde. Einfach, ich sag's mal so, der nicht mehr ganz normale Wahnsinn des christlichen Allrounders.
Vielen Dank, dass du diesen Sprung machst, weil tatsächlich davor hat sich nicht viel entwickelt. Also ich sag mal, die interessante Zeit war dann so zwischen 30 und 45 und ich bin davon überzeugt, dass es Spannen gibt in unserem Leben, in denen uns mehr auch ja zugemutet wird, in denen wir auch mehr tragen dürfen, müssen vielleicht auch. Bin aber auch davon überzeugt, dass es eine Phase ist, in der wir besonders leistungsfähig sind. Stimmt es? Hat es irgendjemand schon mal erlebt, so diese Zeit? Da kann man auch mal ordentlich Gas geben. Und bei mir, Christoph, waren es, ich sage es immer so, 5 Bälle, die ich so in dieser Zeit immer wieder jonglieren musste. Das war natürlich Ehe und Familie, bewusst an Nummer 1. 25 Jahre glücklich verheiratet mit meiner Angie. Wir haben gemeinsam 2 tolle Kinder mit 20 und 17, die sind schon fast aus dem Haus. Dann der zweite Ball war Job. Ich bin gelernter Industriekaufmann und bin dann so in den Vertrieb reingerutscht und war dann lange im Bereich Kundenmanagement und ging so mit 50 bis 60 Wochenstunden nach Hause. Wahrscheinlich für manche von euch Peanuts, aber für mich war es eine ganze Menge. Vor allem kommen da noch ein paar Bälle. Der dritte Ball war Ehrenamt Gemeinde. Und egal wie viel los war, es war mir immer wichtig, mich in meiner Heimatgemeinde einzubringen, musikalisch. Ich war viele Jahre lang Lobpreisleiter, auch Hauskreisleiter, fromme Karriere, ja. Der vierte Ball, ich nenne es einfach, ja, meine Berufung als Sänger, Studiomusiker und Liedermacher. Ich war zu der Zeit Dauergast auf vielen CD-Produktionen. Ich war Background-Sänger für viele namhafte Künstler, live als auch im Studio, durfte auf Konferenzen singen, Kirchentagen, und dann ging auch recht bald die Tür auf, dass ich meine eigenen Lieder auch auf CD bringen konnte. Und sorry, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber in dieser Zeit sind 5 Solo-CDs entstanden und etwa auch 500 Konzerte, 30 bis 45, Fulltime gearbeitet. Das war schon eine Menge. Last but not least, den fünften Ball, den ich dann auch noch irgendwie in der Luft halten durfte, war meine persönliche Beziehung zu Gott. Ich war 16 Jahre alt, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Davor gab es auch noch etwas eine wilde Zeit, auch als Missionarskind tatsächlich. Aber seit dem Punkt war es mir immer wichtig, Zeiten in Gottes Gegenwart zu haben. Ja, als Songwriter passiert es sowieso, man sitzt über der Bibel oder über der Schriftrolle wie David und versucht Songs zu schreiben. Und es hat sich dann entwickelt. Und diese 5 Bälle habe ich versucht zu jonglieren und jeder Bereich hat sich gut entwickelt. Ich bin Gott total dankbar.
Ja, und irgendwie, das lief ja dann auf etwas zu, was ich würde sagen, das ist ein Burnout, was das dann war. Aber man entscheidet sich ja nicht irgendwie so, jetzt stelle ich mal die Weichen auf Burnout, sondern das schleicht man ja irgendwie so rein. Man nimmt mal da noch ein Angebot an und denkt, das kriege ich auch noch unter. Wie kam das so schleichend, dass die Bälle irgendwie immer höher flogen und immer mehr Bälle da waren? Hast du das gespürt? Hast du es kommen sehen, aber nicht wahrhaben wollen? Was kannst du so ein bisschen da in dich reinhören, wie das so war?
Ja, um das zu verstehen, muss man vielleicht die Lupe etwas drauflegen auf die Zeit 40 bis 45, ja? Wir sehen diesen gesamten Zeitraum. Davor war alles kein Problem, ganz ehrlich. Und lass mich da, Christoph, eine kurze Episode erzählen von meinem 40er. Auch ich wurde irgendwann mal 40 Jahre alt. Da wird dann der Schwab gescheit oder wie auch immer. Ich habe ein großes Fest geplant, habe viele Leute eingeladen und ich habe bewusst ziemlich weit zurückgeschaut und habe Menschen eingeladen, die etwas in meinem Herzen hinterlassen haben. Und es war ein tolles Fest. Ich habe viele schöne Gratulationen bekommen. Einer war auch da. Und dann kam mein Freund Willi auf mich zu, 70 Jahre, legte die Hand auf meine Schulter und hat gesagt, Andreas, ich gratuliere dir ganz herzlich zum Lebensmittefest. Das ist nicht so nachdenklich gesagt wie ich, aber mich hat es tatsächlich ins Nachdenken gebracht. Bam, das war so etwas, in der Bibel heißt es ja, dein Leben wäre 70, wenn es hochkommt 80 Jahre und alles, was dann kommt, ist eine schöne Zugabe. Bergfest, geht's von jetzt ab bergab, was kommt denn noch? Ja. Ich habe das erstmal weit weggedrückt und habe dann einfach weitergemacht, Gas gegeben und diese Bälle weiter jongliert. In dieser Spanne 40 bis 45, und ich rede jetzt von meinem Leben, aber vielleicht geht es manchen von Ihnen, von euch auch so, da verändern sich auch ein paar Dinge. Also ich habe, unsere Kids wurden älter, brauchten uns immer weniger. Beruflich hat man das eine oder andere schon erreicht. Man hat das Haus gebaut, Baum gepflanzt. Was ich dann einfach spürte im Lauf dieser Spanne, so mit 44 ganz massiv dann, dass meine Begrenzungen in Sichtweite gekommen sind. Und ich musste akzeptieren, dass auch meine Kräfte nachlassen. Damit hatte ich große Mühe, ich gebe es zu, ich hatte große Mühe. Ich war immer einer, der Vollgas gegeben hat und was er gemacht hat, richtig. Und jetzt auf einmal kamen Situationen, in denen ich einfach erschöpft war und gemerkt habe, du musst langsam machen. Der Akku ist nicht mehr ganz so voll wie früher. Und je weiter die Begrenzungen aber in Sicht gekommen sind, desto mehr habe ich Gas gegeben und mich definiert durch mein Tun, durch das, was ich leiste. Und ich kann nur jeden davon warnen, diesen Kampf verlierst du. Also dreh den erst gar nicht an.
Das hört sich interessant an. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich definiert über Leistung. Und wenn du diesen Kampf aufnimmst, dann verlierst du. Und das heißt, was bedeutet das? Ich werde mich nie über Leistung wirklich definieren können.
Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, gucken wir auf unser Leben. Unser Leben fängt schon so an, dass wir in den Kindergarten, in die Schule kommen und die Besten werden belohnt. Ja, Leistung lohnt sich. Es geht dann im Arbeitsleben, im Studium weiter und im Grunde ist es dieses Schema, das uns aufgedrückt wird. Ja, das heißt, machst was, bist was, machst nix, bist nix. Ja. Ich denke so an meine Zeit im Vertrieb. Da gab es die High-Performer und die Low-Performer, ja. Ich war zeitlang im Außendienst, da gab es dann so ein Ranking von allen 100 Außendienstlern, die in Deutschland unterwegs waren. Und da gab es die High-Performer und die Low-Performer und die Liste wurde ausgehängt. Das heißt, das haben alle gesehen. Ja? Und mit diesem Druck wurde gearbeitet, tatsächlich. Und mit größter Anstrengung habe ich es geschafft, immer vorne dabei zu sein, aber der Preis war zu hoch. Also, uns wird eingeimpft, Leistung lohnt sich. Und auch vor solchen Gebäuden wie hier macht das nicht Halt, ja? Dass wir uns durch Leistung definieren. Wir wollen, dass uns der Christoph Schroth auf die Schulter klopft und sagt, guter Mann, guter Mann. Aber es könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich weiß, das tust du nicht, aber es gibt manche Pastoren, die das tun, ja. Oder die uns dann nochmal etwas in Aussicht stellen und wir sind halt so gepolt. Und bitte versteht mich nicht falsch. Es gibt Gaben und Talente, die Gott in uns hineinlegt, ja. Manche Leute sind dekorativ, manche Leute sind gastfreundlich. Aber mir geht's einfach immer darum, dieses Rad nicht zu überdrehen. Und wir Menschen sind geneigt dazu, dieses Rad immer noch mal ein bisschen zu überdrehen und mir schwabe sowieso.
Und wenn wir ehrlich sind, du hast jetzt gesagt, es kommt sehr viel von außen, Leistungsdruck, die Gesellschaft. Aber wenn ich ehrlich bin, es gibt ja auch was in uns, das ist hungrig danach, nach Bestätigung. Also es gibt auch so innere Antreiber, die uns verführen, da noch irgendwie eine Show zu machen und dort noch irgendwie einen Trumpf aus dem Ärmel zu schütteln. Weil wir ja auch von Anerkennung, von Bestätigung leben. Ging es dir genauso? Darf ich das so ehrlich fragen?
Ja, natürlich, nichts dagegen. Wir haben auch eigene Ziele, ja, und etwas, was uns herausfordert. Und ich denke, so funktioniert das Leben ja auch, dass wir uns ein Ziel setzen und dann darauf hinarbeiten. Ja. Wenn ich so zurückschaue, natürlich war ich auch einer meiner größten Antreiber. Also ich bin diszipliniert, ich bin aber auch leistungsorientiert. Erwartet von anderen und von mir ziemlich viel und habe mich dadurch natürlich auch definiert. Gewusst habe ich es natürlich schon, dass es meinen Wert nicht ausmacht. Gewusst habe ich es natürlich schon, dass ich von Gott geliebt bin und angenommen bin und gar nichts tun muss. Ja, aber Leute, wir kommen in so einen Kreislauf rein, wo man das dann und in dieser Range 40 bis 45. Davor habe ich es immer wieder auf die Reihe bekommen, immer wieder stille Tage auch eingelegt und nochmal runtergefahren, das System, und wieder neu gebootet. Aber in dieser Zeit, Torschusspanik, was kommt denn noch im Leben? Ja? Fragt denn dann einer überhaupt noch nach dir, wenn du gar nichts mehr machst? Ja? Tust du in der Versenkung verschwinden? Was ist denn dann? Ja?
Okay, und dann war irgendwann, ich sag's mal, die Wand, auf die du mit Vollgas draufgefahren bist. Wie hat sich das angefühlt? Was war dann? Wie hat sich das angefühlt? Welche Symptome waren da? Was hat es mit dir gemacht?
Die Wand, ich nenne es Nullpunkt einfach. Absoluter Nullpunkt. System heruntergefahren. Also es hat sich dann zugespitzt auf dieses 45. Lebensjahr hin. Es gab eine Situation im Job, wo ich dann im Sommer vor 2 Jahren vor meinem Rechner saß und Gedanken zäh wie Brei waren. Ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich so 1-2 Minuten vor mich hingestarrt habe. Kleinste Anforderungen wurden zur größten Anstrengung, tatsächlich. Ich habe es dann weggedrückt, habe gesagt, mir geht's nicht gut, wird schon wieder. Urlaub stand gerade vor der Tür, 2 Wochen Kroatien mit der Familie. In dem Urlaub ist nicht der Effekt eingetreten, den ich sonst erlebt habe, nach 3-4 Tagen Erholungseffekt. Man spürt wieder, okay, der Akku wird voll. Tolle Zeit gehabt, aber ich kam zurück zur Arbeit und dann ging es ganz schnell. Dann war ich ein paar Tage da und es ging von jetzt auf nachher nichts mehr. Der Stecker wurde gezogen komplett. Ich war nicht mehr in der Lage, ich sag mal so, gerade auszudenken. Ja. Ich bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, mir geht's nicht gut, erschöpft, müde, antriebslos. Ich gehe jetzt mal zum Arzt. Bin dann zum Arzt und mein Arzt hat sich dann alles angehört. Ich habe den besten Hausarzt der Welt übrigens und hat ein paar gezielte Fragen gestellt und hat gesagt, Herr Volz, ich nehme Sie für eine Zeit lang raus, Sie brauchen eine Auszeit. Das war die Botschaft, die ich in dem Augenblick brauchte. Ja, ich habe selber noch nicht begriffen, was mit mir los war, aber er hat gesagt, Sie sind erschöpft, Sie brauchen eine Auszeit. Ja, kommen Sie zur Ruhe, tun Sie sich was Gutes. Welcher Arzt sagt es heutzutage noch? Weiß es nicht. Manche Ärzte sagen vielleicht, ich schreibe Sie eine Woche krank, dann gehen Sie wieder arbeiten. Aber er hat es durchschaut. Und ich habe lang gekämpft, hart dagegen angekämpft, gegen diesen Zustand. Aber es ging einfach nichts mehr. So. Dann meinem Chef angerufen und meinen Kollegen, und die waren natürlich not amused, absolutely not amused. War mir aber in dem Augenblick egal, denn ich musste nach mir schauen. Dann fing das an, ich saß zu Hause. Es hat sich komisch angefühlt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal erlebt hat. Ich wünsche es keinem. Deshalb bin ich ja hier, dass es euch nicht passiert. Aber man sitzt zu Hause und man drillt so vor sich nach. Ja? Man ist müde, schlapp, man schläft lang, man frühstückt. Ich saß auf meiner Couch im Arbeitszimmer, auf der über 100 Lieder entstanden sind. Und ich saß da 1-2 Stunden und ich habe den Eindruck, es waren gerade knapp 10 Minuten rum. Also komische Augenblicke. Ich bin einkaufen gegangen, meine Frau hat mir einen Einkaufszettel mitgegeben und dann noch so unter der Tür übrigens und die 2 Sachen auch noch. Und die habe ich natürlich vergessen, die 2 Sachen. Ja. Es war keine einfache Zeit. Also ich sag mal so, ich trat ein in eine große Stille. So nenne ich das jetzt im Nachhinein. Es war eine große Stille. Es wurde um mich herum still und in mir still. Ich habe alle Aktivitäten gekappt, ich musste Auftritte absagen. Hauskreisleitung musste ich abgeben und andere Dinge. Also es ging einfach nicht mehr. So, und da saß ich dann da am Nullpunkt. Und nach 3-4 Wochen kam so die Möglichkeit anzufangen zu reflektieren. Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Und ich habe 2-3 Freunde, die mir dann dabei geholfen haben. Und so nach und nach wurde es mir bewusst, du hast einfach, der Motor ist einfach heiß gelaufen. Du hast einfach beständig über deine Grenzen gegangen und du hast nicht akzeptiert, wo deine Grenzen sind. Ja. Und das war eine harte Schule für mich und anders hätte ich es nicht kapiert, ich hätte es nicht verstanden. Ich wäre so ein HB-Männle gewesen, das weiter getickert hätte. Wie ging es dann weiter, Christoph? Ich möchte den Bogen noch kurz zu Ende spannen. Es ging dann so weiter, dass ich mich sehr stark mit dem Gebetshaus Augsburg beschäftigt habe. Das ist etwas, was schon ein paar Monate vorher in mein Leben getreten ist. Und ich war auf einer Konferenz und da hat Johannes Hartl eine für mich lebensverändernde Predigt gehalten und die trug den Titel Unter wessen Blick lebst du? Unter dem Blick der Menschen oder unter dem Blick Gottes? Und das waren Tools, die ich schon 4-5 Monate vorher bekommen habe, die ich dann in dem Augenblick aus dem Werkzeugkasten rausholen konnte und ich habe diese Predigt Wort für Wort buchstabiert und es war meine Predigt. Durch und durch. Und ich kann es nicht anders sagen, Gott hat mich einfach in eine neue Art und Weise an sein Herz gezogen und eben diese Reise zum Herzen Gottes fing da an und er hat nochmal einfachste Sachen durchbuchstabiert, die wir unseren Kindern in der Kinderstunde erzählen. Du bist geliebt, ohne Leistung. Du musst nichts machen, dass ich dich liebe. Dieser Garten-Eden-Effekt ist da so eingetreten. Adam und Eva, als abends Gott durch den Garten lief und es kühl wurde, hatte er Gemeinschaft mit ihnen und es sind zusammengesessen und haben geschwätzt miteinander. Wie war dein Tag? Dieses Gott begegnen auf Augenhöhe, ich habe das verlernt, total verlernt. Und ich habe mich nur noch durch mein Tun definiert. Und ich bin dann immer wieder ab Zeiten im Gebetshaus Augsburg gehabt, im Gebetsraum, da saß ich dann und habe immer wieder auch diese Zeiten genossen und gemerkt, dass das ein Pflock ist, den Gott jetzt reinhaut für mein zukünftiges Leben. Zeit mit Gott, Tempo rausnehmen. Und gewissermaßen, Christoph, bin ich aus dem Formel-1-Rennen raus, im Boxenstopp und bin jetzt wieder im Rennen, aber ich bin im Oldtimer-Rennen und es ist gut so. Ja? Da zieht man seine Bahnen etwas langsamer, es kommt nicht darauf an, schnell ans Ziel zu kommen, sondern ans Ziel zu kommen. Es kommt darauf an, dass wir, wenn wir eine Panne haben, auch uns eingestehen, dass wir eine Panne haben. Hier stehe ich, Reifen ist platt. Dann kommt einer vorbei und sagt, Andi, was ist los? Ey, mein Reifen ist platt. Hey, ich mache eine Pause, ich helfe dir, das Ding wieder zu reparieren. Und so tuckern wir gemeinsam weiter ans Ziel. Und das hat sich verändert bei mir. Und ich, das Tolle ist ein Schlusswort, ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen. Die Welt da draußen, die kann sich auch gerne ohne mich drehen. Ich habe lang genug diese Räder gedreht und viel Segen erlebt, das will ich auch sagen, viel Segen erlebt und gerade durch meine Lieder viel Feedback bekommen, wo ich Gott so dankbar bin, wo ich einfach Botschafter sein durfte und viel Gutes gewirkt habe. Aber es waren, mit 15 fing es an, ging ich so raus in die Öffentlichkeit, Jugendkreis, Lobpreisleitung und mit 45 diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit zu stehen, die haben sich jetzt umgekehrt in etwas, in die zweite Reihe zurückzugehen und fünf Jahre auch mal gerade sein zu lassen.
Du hast mir erzählt, dass deine Stimme dann auch weg war. Also deine Singstimme. Reden konntest du, konntest dich unterhalten mit deiner Frau und deinen Kindern und so weiter, aber singen ging gar nicht mehr. Das muss für dich, der du jahrzehntelang eigentlich immer am Singen warst, das muss für dich auch irgendwie dramatisch gewesen sein.
Also ich singe, seitdem ich denken kann. Die erste Erinnerung an Singen ist, dass ich nachts durch den Busch lief da in Neuguinea von meinem Freund nach Hause und ich habe laut gesungen, so singen gegen die Angst. Das war meine erste Erinnerung. Und seitdem, ich habe immer gesungen. Ich bin so einer der Kinder gewesen, wo meine Eltern immer gesagt haben, psst, jetzt hör doch mal auf zu singen jetzt. Und beim Klaus war es wahrscheinlich die Gitarre, oder? Ja, genau. tatsächlich. Ich habe mich irgendwann auch durch Singen definiert. Also Singen hat einfach zu mir gehört. Ja. Und ich habe 30 Jahre so viel gesungen, mich konnte ich nachts um 3 wecken und ich konnte singen. Ich habe nach einer 50-Stunden-Woche bin ich Freitagabends in Zug gesessen, bin nach Köln gefahren zum Lothar Kosse und wir haben Samstag, Sonntag aufgenommen, 10-Stunden-Tag im Studio und am Montag ging es dann weiter. Also kein Thema. So, und dann kam diese Auszeit, so wie ich sie nenne. Ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt, mir hat das gar nicht gefehlt. Ich habe gesagt gerade eben, ich bin in diese große Stille eingetreten und das war wie so in einer Blase, in der ich Gott begegnet bin. Ja, und das Singen hat mir gar nicht gefehlt. Aber irgendwann mal kam das wieder und ich dachte, ja Mensch, singen wäre doch schön, jetzt auf deiner Musikcouch und auch Lobpreis zu machen, Gott anzubeten. Und jeder, der vielleicht schon mal 2 Monate geschwiegen hat, der weiß, dass die Stimme irgendwann mal weg ist. Ja, also man merkt, da geht nichts. Und ich habe in der Zeit, hört sich komisch an, aber ganz wenig gesprochen. Ja, mit meiner Frau ein paar Takte, mit meinen Kindern ein paar Takte. Aber ansonsten habe ich kaum Kontakte zur Außenwelt gehabt. So muss man sich das vorstellen. Schweigen, in sich gehen, reflektieren, stille Zeit, Gebetshaus Augsburg, da hopft man auch nicht durch die Gegend und schreit rum, sondern da ist man einfach in sich gekehrt und ruhig. So, dann wollte ich wieder singen und es ging nichts. Ja. Hört sich jetzt dramatischer vielleicht an, wie es ist, aber tatsächlich war für mich in dem Augenblick die Stimme weg. Und ich habe dann angefangen, Lobpreislieder zu singen und es hat sich schrecklich angehört. Ich will es keinem zumuten. Und ich habe dann auch wieder aufgehört, weil mein Ohr gesagt hat, es hört sich schrecklich an, Andreas, hör auf, ja. Dieses Lob kann Gott nicht gefallen. Was für eine Lüge. Und es ging dann weiter und ich habe mich mit einem Freund drüber unterhalten und er hat gesagt, Andreas, und wenn sich's schlecht anhört, sing weiter. Und er hat mir dann ein Riesenplakat geschenkt, was ich dann so über meine Couch gehängt habe. Und Da steht dann drauf aus irgendwas Richter, glaube ich. Ich will den Herrn loben alle Zeit und ihm mein schönstes Lied singen. Und ich habe begriffen, auch etwas. Das Lied meines Herzens bedeutet Gott viel mehr als das, was hier rauskommt. Ja. Das, was mein Leben, was meine Seele jubiliert. Und so bin ich da gesessen und habe schräg und schief gekrächzt und habe angefangen, Gott zu loben. Und durch diesen Prozess hindurch auch in Augsburg, ich dann mit eingestimmt habe ins Singen, kam die Stimme nach und nach wieder, aber vielleicht nicht mehr so brillant und so toll wie vorher. Das will ich auch klar sagen. Also ich habe da nicht einen Anspruch. Übrigens ist bei allen Sängern, die älter werden, so, dass sie irgendwann mal schlechter werden. Bryan Adams und so weiter. Aber ich will dagegen ankämpfen. Nein. Es lässt nach. Aber es kam dann wieder so, dass ich sagen konnte, okay, danke Gott. Auch meine Intuition. Ich habe nie Gesangsunterricht gehabt. Ich habe dann tatsächlich Gesangsunterricht genommen, das erste Mal in meinem Leben. Und musste lernen, dass diese Abläufe, die bei mir intuitiv abgelaufen sind, und jeder, der singt oder Gesangsunterricht hatte, der weiß, boah, da gibt's so viel Zwerchfell, Bauchspannung, Unterbauch und Segel, Gaumensegel hinter und Zunge und Atmen und Spannung hier oben und Arbacke. Ich habe das versucht neu zu lernen und es hat mich am Anfang total verkrampft und irritiert, aber irgendwann kam auch meine intuitive Gesangsstimme zurück und es musste so sein, dass auch das zeitlang zur Ruhe kam. Ja.
War da mal die Angst, dass es vielleicht gar nicht wiederkommt?
Die war schon da, ja. Aber mag sich jetzt auch komisch anhören, aber in dem Augenblick hatte ich die Gewissheit, ich habe etwas gefunden, diese Nähe, diese Gemeinschaft mit Gott, das kann eigentlich nichts mehr toppen. Und jetzt sage ich einen ganz steilen Satz. Wenn ich das geschmeckt habe, diese Nähe zu Gott, dann gibt's eigentlich nur noch eine schönere Sache, nämlich dann die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Und all das, was sich hier auf der Erde abspielt, das ist doch schön und wir haben unsere Aufgaben und wir haben unsere Ziele und wir haben unsere Beziehungen, in denen wir leben und es ist alles gut so. Aber Gott hat mir gezeigt, selbst wenn die Stimme nicht mehr kommt, kein Problem, ich bringe dich durchs Leben. Ja.
Wenn dramatische Dinge in unserem Leben passieren, gelingt es uns nicht immer zu sagen, das war jetzt für irgendwas gut. Manche Sachen bleiben eine Katastrophe, manche Sachen bleiben für uns sinnlos und schwierig. Aber du hast vorhin vor deinem Lied gesagt, irgendwie so ähnlich, es musste sein und du bist irgendwie auch dankbar, dass es passiert ist.
Absolut. Mittlerweile kann ich diese Zeit umarmen als eine Zeit, die zu mir gehört, die sein musste, um einen Abschnitt abzuschließen. Und ich bin da immer noch dran. Ich schreibe so für mich alleine ein Buch gerade. Einfach nicht zu der Öffentlichkeit, nur für mich alleine ein Buch, in dem ich die Zeit auch nochmal reflektiere. Und ich habe viele tolle Sachen erlebt. Aber es war ein Abschnitt, wo ich merke, da geht etwas zu Ende. Da gibt es eine Übergangszeit, vielleicht sogar so eine Art Verpuppungszeit, ja, mit Raupen, das kennen wir ja, bis dann wieder dieser neue Schmetterling hervortritt. Und auf diesem Weg bin ich. Und ich bin Gott dankbar, denn hätte ich so weitergemacht. Und das Erste, was der Chefarzt bei der Reha zu mir gesagt hat, Herr Volz, lieber ein Burnout als ein Herzinfarkt.
Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Du hast gesagt, du schreibst gerade ein Buch nur für dich. Wir haben einen Büchertisch draußen und die Doris Markenfeld hat mich gefragt, gibt es ein Buch oder so, das du auch empfehlen kannst zu dieser Thematik, was jetzt auch zu dem Gespräch mit dem Andreas Volz passt. Und ich habe zwei Bücher, die ich euch wirklich gern ans Herz legen möchte. Das eine heißt Um mich stille, in mir Gott. Um mich stille, in mir Gott. Faszinierende Geschichte, hat mich irgendwie erinnert an das, was wir gesprochen haben. Untertitel: Erst als ich mein Gehör verlor, konnte Gott zu mir sprechen. Nicht das Gleiche, aber eine ähnliche Erfahrung. Eine Frau in der Mitte ihres Lebens, die plötzlich taub wird, nicht mehr hören kann und dann auch so eine Vollbremsung erlebt und dann erst entdeckt, wer Gott eigentlich in ihrem Leben ist. Erst als ich mein Gehör verlor, konnte Gott zu mir sprechen, um mich stille, in mir Gott. Ein ganz wertvolles Buch, kann ich euch empfehlen. Und dann ein Buch, das vielleicht eher die Männer anspricht. Nach wie viel Burn ist man out? Mann mit Doppel-N. Nach wie viel Burn ist man out? wir sind, du hast es gesagt, High Performer, wir sind Hochleistungsmenschen, wir sitzen oft im Hochgeschwindigkeitszug von A nach B und auch ein Mann, der das auf dramatische Art und Weise erlebt hat, so eine Art Wende, die möchte ich euch echt ans Herz legen. Und
darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, sehr gerne.
Ich möchte so etwas vielleicht wie eine Lanze brechen für dieses Thema. Seitdem es mir so ging, ganz interessant, kommen viele Leute aus meiner Gemeinde auf mich zu, viele Männer. Das wird auch so das Wort Midlife Crisis rum, ja. Und man kommt ins Gespräch drüber. Es ist ein Thema, was viele trifft, aber nicht nur Männer, sondern genauso Frauen. Die haben auch ihre Fragen in der Lebensmitte, wie geht's jetzt weiter, Kinder aus dem Haus und so weiter. Lass uns diesem Thema offensiv und authentisch stellen und das auch thematisieren in der Gemeinde. Was ist da schlimm dran? Hey, wir sind gemeinsam auf dem Weg und nicht schlimmer als jemand, wenn jemand meint, das, was ich habe, ist ganz schlimm und ich verstecke mich. Nein, lass uns drüber reden, lass uns Mut haben, drüber zu reden und einander, I will cheer you on. Ich will dich anfeuern, einfach, dass du durch dein Leben kommst und dass du deine Schlussfolgerungen auch draus ziehst, durch das, was vielleicht nicht so gut lief in der Vergangenheit, und dich ausrichtest auf Gott hin. Ganz wichtig, das wollte ich noch sagen.
Andreas, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Reisebericht gegeben hast von Papua-Neuguinea an die Wand und dann zum Herzen Gottes. Sehr wertvoll. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.